Die beiden Männer gehen einsam auf dieser staubigen Straße entlang. Der Tag neigt sich dem Ende. Die Schatten werden länger und sie gehen schweigend nebeneinander. Nach einem Augenblick sagt der Ältere der beiden: Ich muss unbedingt mit dir über ein Projekt reden. Ah, sagt der andere. Über ein Projekt, ein großes? Sagt der andere, großes Projekt, naja, es kommt drauf an. Ich habe schon größere Projekte gehabt, aber für dich wäre es vielleicht ein ziemlich großes Projekt. Red schon, sagt der Jüngere. Wir haben Zeit, uns treibt nichts. Und der Ältere beginnt und sagt, weißt du, ich habe Nachrichten bekommen, harte Anschuldigungen da über zwei Städte, die da hier in der Nähe liegen. Und scheinbar scheint dort das Leben eines Menschen nicht viel zu gelten. Und ich bin gerade auf dem Weg, dahin zu gehen, mir das anzuschauen, ob das wirklich stimmt. Sagt der Jüngere. Und, wenn es stimmt, was passiert? Jo, ich habe vor, die Städte dann platt zu machen. Bleibt nichts übrig. Da bleibt der Jüngere stehen, schaut dem Älteren in die Augen und sagt, du wirst doch nicht einfach Unschuldige und Schuldige zusammen vernichten wollen. Das ist doch nicht deine Art. Du Richter der Welt, du kannst doch nicht ungerecht handeln. Stell dir vor, da wären 50 Leute, die Gutes tun, die auf deiner Seite stehen. Willst du sie zusammen mit den Schuldigen umbringen? Sagt der Ältere. Darüber habe ich mir schon Gedanken gemacht. Und ich bin zu dem Entschluss gekommen, wenn ich 50 Leute finde, dann werde ich diese Städte nicht zerstören. All die tausende Menschen, die dort sind, werden wegen dieser 50 am Leben bleiben. Und die beiden gehen schweigend nebeneinander. Und dann sagt der Jüngere zum Älteren, weshalb sagst du mir das überhaupt? Wer bin ich schon, dass du mich mit diesem Projekt vertraut machst? Sagt der Ältere, weißt du, Abraham, fallen mir spontan drei Gründe ein. Der erste ist, es wird die Zeit kommen, da werden viele Völker sagen, Abraham ist unser Stammvater. Und viele Völker auf dieser Erde, alle Völker auf dieser Erde werden durch dich Gutes haben. Du wirst also mal richtig berühmt. Und drittens, du bist mein Freund. Boah, sagt Abraham, da verschlägt mir aber die Sprache. Aber ich muss mal nochmal zu diesem Projekt zurückkommen. Was würdest du machen, wenn fünf weniger als 50 dort sind? Würdest du die Städte zerstören, wenn es 45 sind? Nein, mein Freund, ich würde diese Städte nicht zerstören. Und die beiden gehen schweigend nebeneinander in die Jordanebene hinunter. Und nach einer Weile bleibt Abraham stehen und sagt, ich muss noch mal drüber reden, über dieses Projekt. Was wäre, wenn es bloß 40 sind? 40 Gläubige in diesen Städten. Wenn es 40 Gläubige sind, wenn ich 40 Gläubige finde, dann werde ich diesen Städten nichts tun. Die Menschen bleiben am Leben. Nach einer Weile sagt Abraham, und wie ist mit 30? Wie würdest du dich bei 30 verhalten? Was würdest du da tun? Ja, Abraham, auch wenn ich 30 Leute finde, 30 Gerechte, ich würde diese Städte stehen lassen mit all den Menschen. Nach einer Weile sagt Abraham: Herr, weißt du, ich kann mir vorstellen, wenn du jetzt ärgerlich über mich bist, aber stell dir vor, es würden 20 sein. 20 Leute. Abraham, das verspreche ich dir hoch und heilig, wenn ich 20 Leute finde, dann werde ich diese Städte nicht zerstören. Nach einer Weile sagt Abraham: Herr, ich weiß, dass ich deine Geduld strapaziere, aber stell dir vor, es wären 10. Ich weiß, das sind nicht viele, aber 10. 10 Leute. Und Gott sagt zum Abraham: So wahr ich hier stehe, wenn ich 10 Leute finde, die mir treu sind, dann werde ich diese Städte nicht zerstören und all die Menschen am Leben lassen. Und wahrscheinlich hat Abraham gemerkt, wenn so viele Gräueltaten passieren, das sind 10 Leute wirklich nicht sehr viele, oder? Manche sagen, der Abraham hätte hier mit Gott geredet wie ein morgenländischer Bazarhändler. Aber so können nur Freunde miteinander reden. Braucht Gott eigentlich Freunde? Es gibt Leute, die meinen, Gott hat das gar nicht nötig. Gott kann ohne Beziehung zu Menschen leben. Aber es versetzt mich in Erstaunen, dass Gott sich nach Beziehung mit uns Menschen sehnt. Der allmächtige Schöpfer, derjenige, der alles gemacht hat, der große, gewaltige Gott, der sagt: Zu den Menschen, die nicht aus meinem Volk waren, habe ich gesagt: Seht her, hier bin ich. Auch nach meinem eigenen Volk, das sich nicht sagen lässt, habe ich meine Hände ausgestreckt. Immer wieder habe ich euch eingeladen. Ist das ein Gott, den wir so kennengelernt haben? Ein Gott, der sagt: Ich sehne mich nach Gemeinschaft mit euch. Manchmal haben wir den Eindruck, dass, ja, wir müssen in einer Beziehung zu Gott leben und so. Aber das ist ja kein Müssen. Gott sehnt sich nach dir. Er hat uns geschaffen. Und er hat gesagt: Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Woher weiß er denn das? Ja, na, Gott ist ja allwissend. Nee, aber wenn wir dort lesen in den ersten Seiten der Bibel: Und er schuf den Menschen nach seinem Bild, dann wusste er, dass wir sind wie er, dass wir Gemeinschaft brauchen, so wie er sich danach sehnt. Und deshalb sehnt er sich danach. Es gibt viele erstaunliche Dinge in der Bibel, aber das sind, denke ich, die erstaunlichsten Dinge, die wir an dieser Stelle lesen, dass Gott Verlangen hat nach dir wie ein Freund zu seinem Freund. Man hat den Eindruck, dass dieser Gott seine Arme ausgebreitet hat und sagt: Willst du mein Freund sein? Komm. Abraham hatte sicherlich eine Menge Gründe, Gottes Wege als seltsam anzusehen. Viele Schritte in seinem Leben waren Herausforderungen, waren sicherlich auch mit Frustrationen verbunden gewesen. Aber Gott hat von Anfang an den Abraham mitteilen wollen und ihm gezeigt, Abraham, ich möchte dein Freund sein. Und so sind die Wege, die der Abraham gegangen ist, immer wieder davon gekennzeichnet, dass Gott ihm das Vertrauen des Abraham belohnt. Und Abraham, klingt vielleicht eigentlich komisch, aber dass Abraham das Vertrauen, das Gott in ihn setzt, belohnt. Da sagt Gott zu dem Abraham, Abraham, ich will aus dir ein großes Volk machen, aber dort, wo du gerade wohnst, geht das nicht so gut. Ich will dir ein Land zeigen, das soll dein Land sein. Und der Abraham, der in einer Großstadt in der damaligen Zeit lebte, in einer Großstadt mit mehrstöckigen Häusern, mit Kanalisation vor 4000 Jahren, der offenbar auch ein angesehener Mann in dieser Stadt gewesen ist, der Abraham lässt sich darauf ein und wird aus einem Städter ein Dauercamper. Besorgt sich ein Zelt, Tiere, ist damit unterwegs ein ganzes Leben lang. Und Gott hat ihm nur gesagt, ich will dir ein Land zeigen. Er sagt ihm noch nicht mal, ich bring dich mal nach Osten Richtung Indien oder ich bring dich mal nach Westen Richtung Türkei. Na, gab es damals noch nicht. Er sagt ihm, ich bring dich in Land. Das ist eine Menge Vertrauen, was Abraham in diesen Gott hineinsetzt. Und dann ist er endlich in diesem Land. Und dann passiert eine Hungersnot und der Abraham, nun das lesen wir nicht, sagt, lieber Gott, jetzt ja, nur bin ich hier in dem Land, was mal meins werden soll. Und ich muss jetzt erstmal wohin gehen, wo es zu essen gibt. Und er zieht nach Ägypten. Und da hat er Angst um seine eigene Haut und sagt zu seiner Frau, weißt du was, wahrscheinlich sind wir hier in Lebensgefahr, vor allem ich, tun wir doch so, als wären wir Bruder und Schwester. Und es passiert, was passieren musste. Der Pharao sieht diese Frau von dem Abraham, das heißt, es war ja nur seine Schwester. Und die Schwester muss sehr attraktiv gewesen sein, trotz ihres Alters. Und der Pharao holt die an seinen Hof und will die zu seiner Frau machen. Und sein Freund Gott sorgt dafür, dass der Pharao diese Frau unberührt wieder ausliefert und den Abraham mit Geschenken gehen lässt. Aber auch ein kleines bisschen, der Abraham war dann schon ein kleines bisschen enttäuscht auch von sich selbst, als der Abraham gesagt bekam, ich habe dir eigentlich mehr zugetraut, sagt der Pharao, du hast mich angelogen. Aber sein Freund hat zu ihm gestanden. Und wie er da so in diesem Land steht, da lebt und der Lot und er zusammen mit diesen riesigen Viehbeständen, die sie haben, merken, das Gras reicht vorne und hinten nicht, entscheiden sie sich, sich voneinander zu trennen. Der Lot nimmt die fruchtbare Jordanebene und als der Abraham auf dem Berg steht und da hinschaut und das Land anschaut, was ihm gehören wird, Gebirgslandschaft, karge Landschaft und bei sich denkt, eigentlich hätte ich mir denken können, dass mein Neffe diese Jordanebene nimmt. Da sagt Gott zu dem Abraham, Abraham, heb mal deine Augen auf, also nicht so, und schau mal nach oben und guck mal so weit, wie du gucken kannst, da nach Norden und da nach Osten. Kannst du dort das Mittelmeer sehen? Das hieß damals noch nicht so, aber egal. Und kannst du im Süden das ganze Land sehen und auch im Osten die Jordanebene und darüber hinaus. Ich verspreche dir, das wird alles dir und deinen Nachkommen gehören. Boah, sagt Abraham, Mann, da geht's mir aber jetzt wieder richtig gut. Und wie sie dann so zusammen sind, als Familie, als Wirtschaft in ihren Zelten da leben, kommt plötzlich ein Boot angerannt und sagt, Katastrophe, Katastrophe. Da sind da Könige aus dem Osten gekommen, die haben da die Städte Sodom und Gomorra überfallen und alles entführt und weggeschleppt. Ein riesiger Streifzug war das gewesen von Na, es waren schon ziemliche Heere, die auch den Lot und die Familie und alles, was sie gefunden haben, mitgenommen haben. Und der Abraham nimmt seine 315 Knechte, die er da hat, und jagt diesen vier Heeren hinterher, 240 Kilometer. Und über Nacht teilt er sein Heer, 315 Leute, was sind das? Also seine Streitmacht in zwei Teile. Und sie fallen über diese riesige Heeresmacht her und jagen diese Soldaten noch 170 Kilometer weiter nördlich, nehmen denen alles ab und bringen Lot, seine Familie, alle Gefangenen wieder zurück. Der Melchisedek, ein Priester, der dort in dieser Gegend lebte, der sagte, das hat Gott für dich getan. Der hat dir den Sieg gegeben. Ja, sein Freund hat ihm wieder beigestanden. Mit dieser kleinen Streitmacht riesige Heere in die Flucht gejagt. Und von nun ab war dieser Abraham in dieser Gegend nicht nur irgendein herumziehender Nomade, sondern er war für diese ganze Gegend ein angesehener Stammesfürst, mit dem man rechnen musste. Der war nicht irgendwer. Und da hatte sein Freund dafür gesorgt. Und dann kam der Tag, an dem sein Freund sagte, weißt du, Abraham, ich möchte mal sehen, wie wichtig dir unsere Beziehung ist. Ich habe da eine Aufgabe für dich. Opfere deinen Sohn Isaak, den du lieb hast. Ist das Freundschaft Gottes? Ist das Freundschaft Gottes? Opfere deinen Sohn? Ja, das ist Freundschaft. Gott guckt danach, ob ich vorbehaltlose Hingabe an ihn habe. Und Gott guckt danach, ob ich Vertrauen in ihn hineinsetze. Er hat geschaut nach dem Vertrauen des Abraham. Ob Abraham sagt, okay, ich kann das nicht verstehen, was du davor hast, aber du hast gesagt, ich mach's. Ein 8-jähriger Junge war beim Spielen in einen senkrechten Schacht gestürzt. Und die Leute, die zusammenkamen, versuchten panikartig Seile ranzuschleppen, Schaufeln ranzuholen, Leitern zu bringen, aber keine Leiter passte in diesen schmalen Schacht. Und mit den Seilen da im Schacht herumzuwedeln, brachte auch nichts. Da kam irgendjemand auf die Idee, vielleicht sollen wir einen Bagger holen und neben diesem Schacht noch einen anderen Schacht buddeln, damit man den Jungen unten rausnehmen kann. Und dann kam der Vater des Jungen. Und die Leute verstummten. Der Vater war eigenartigerweise ruhig. Und er beugte sich über diesen Schacht, ging mit dem Oberkörper hinein und dann hörte man plötzlich unten aus dem Schacht das Schreien. Ja, man wusste, der Junge hatte überlebt und der Junge hatte jetzt Angst, weil es plötzlich so dunkel geworden war. Und da sagt sein Vater, ich bin's. Ich muss öfter mal hineinschauen. Wenn es dunkel wird, bin ich's. Und er lässt ein Seil mit einer Schlinge daran herunter und gibt seinem Sohn Anweisungen, wie er diese Schlinge umlegen soll. Und ganz behutsam zieht er seinen Sohn aus diesem Schacht heraus. Manches Mal muss er sich richtig tief drüber beugen. Und als er den Jungen draußen hat, sagt der Junge, Vati, ich hatte keine Angst mehr. Du hast gesagt, wenn es dunkel wird, bin ich's. Ja, das trifft auch manches Mal auf unser Leben zu. Wenn es dunkel wird, ist es Jesus. Wie ist das nun mit dem Abraham? Hatte der Abraham nicht einen wahnsinnigen Vorteil? In der Bibel steht, er war Freund Gottes. Es scheint so, als gäbe es nicht viele Freunde Gottes in der Bibel. Und doch lesen wir im Johannesevangelium im Kapitel 15 folgende Worte. Das ist mein Gebot, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch liebe. Niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Ich sage hinfort nicht, dass ihr Knechte seid, denn ein Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich gesagt, dass ihr Freunde seid, denn alles, was ich von meinem Vater gehört habe, habe ich euch kundgetan. Ihr seid meine Freunde, sagt Jesus. Ah ja, er meint die Jünger. Wirklich nur die Jünger? Er sagt, wenn ihr euch an das haltet, was ich euch gesagt habe, seid ihr meine Freunde. Was hat er gesagt? Dass ihr euch untereinander liebt. Wahrscheinlich musste Jesus an dieser Stelle das seinen Freunden nochmal besonders deutlich sagen. Denn gerade in schwierigen Fällen, und ich denke, das wissen wir aus Erfahrung, fällt es uns schwer, einander so zu lieben, wie es Jesus gesagt hat. Deshalb meint er als deutlichen Hinweis. Aber das Entscheidende ist, er sagt zu uns, ihr seid meine Freunde. Also, nicht alle, also ich könnte jetzt alle angucken, aber er meint jeden. Woran merkt man nun oder ist ein Freund zu erkennen? Jesus hat da eine wichtige Bemerkung gesagt. Ein Sklave und ein Knecht, die wissen nicht, was der Herr tut. Der Herr sagt, mach das und der Knecht macht das. Und der Herr sagt, mach das und er macht das. Aber dem Freund erklärt er die Hintergründe. So wie Gott mit dem Abraham über sein Projekt Sodom und Gomorra gesprochen hat. Mit ihm redet er. Er kennt die Hintergründe, weil sie eine vertraute Beziehung miteinander haben. Das nächste ist, es ist unmöglich, Freund Gottes zu sein, wenn man nicht weiß, was Gott sagt. Er hat sein Wort gegeben. Es geht darum, sein Wort zu lesen, über sein Wort nachzudenken. Wie setze ich das in meinem Leben um? Lesen können wir ja. Und mitunter sind wir recht belesen, was die Bibel betrifft. Aber es geht nicht darum, alleine zu wissen, sondern es geht darum, zu tun. Und das Dritte, woran man einen Freund erkennen kann, dass man Zeit miteinander verbringt. Also Zeit meine ich jetzt nicht, dass man einen Termin hat mit Gott. Also morgens um 6 stehe ich auf. Viertel nach 6 habe ich einen Termin mit Gott, dann ist meine Bibellese und mein Reden mit Gott dran. Nein, Gott möchte mehr als nur einen Termin mit uns haben am Tag oder 2 Termine. Es gibt so kleine Geräte, die man so aufs Ohr setzen kann. Das sind Bluetooth-Headsets. Ich bin also in einem Laden, in einem Geschäft. Also ich muss noch was dazu sagen, zu diesem Teil. Die sind also mit dem Handy verbunden. Und wenn ein Anruf ankommt, dann sagt das Gerät in mein Ohr hinein, Anruf von deinem Chef. Und dann sage ich, ablehnen. Und ich bin gerade nicht zu erreichen. Und dann kommt wieder ein Anruf. Anruf von Lena. Wow, annehmen. Und dann redet man miteinander. Natürlich kann man auch das Handy ans Ohr halten. Aber so ein Teil am Ohr haben ist doch viel einfacher. Ich bin in einem Geschäft und räume gerade nicht die Regale leer, aber den einen oder anderen Artikel in meinen Wagen hinein. Und da steht neben mir jemand, der spricht mich an. Und ich habe das nicht richtig verstanden, wende mich zu dem zu, um zu fragen, was haben Sie gemeint? Aber der redete gar nicht mit mir. Der hatte so ein Teil am Ohr und redete und redete und redete. Und nebenbei räumte er Sachen so in seinen Wagen. Und an der Kasse begegneten wir uns wieder. Er war vor mir dran. Er redete und redete, bezahlte und ging und redete. Ja, das geht heute. Und es ist einfacher. Man muss da nicht immer den Arm oben haben. Man kann nebenbei noch was tun. Wisst ihr, so eine Erfindung gibt es schon lange. Gott hat nämlich so ein Bluetooth-Teil in jedem von uns drin. Und zwar nennt sich das nicht Gottes Teilchen, das nennt sich Heiliger Geist. Und um die Komplexität dieser ganzen Sache nochmal deutlich zu machen, Paulus sagt in einem seiner Briefe, geschrieben an die Galater, ich lebe, aber nun lebe ich nicht, sondern Christus lebt in mir. Boah, was ist das? Durch den Heiligen Geist, dieses Teil, was Teil, kann man ja nicht sagen, was Gott in uns hineingelegt hat, können wir über eine ganz kurze Distanz direkt mit Gott im Gespräch sein. Da stehst du in einer Warteschlange und siehst da, bis zur Kasse ist noch eine Weile Platz und sagst, hallo, Herr. Und plötzlich hörst du, ja, was gibt's? Ich habe jetzt gar nicht erwartet, dass du was sagst. Hast du gedacht, ich bin nicht da, oder hast du gedacht, ich höre nicht? Naja, wenn du so sagst, beides. Na gut, wenn du schon mal da bist, wie geht's dir? Na, wenn du mich so fragst, willst du eine kurze oder eine lange Antwort? Deine Entscheidung. Sag mir kurz, sag mir lang, ist deine Entscheidung. Willst du die Wahrheit wissen? Die Wahrheit weiß ich sowieso. Also, sei gleich ehrlich. Okay, wenn du das so sagst, also mir geht's im Augenblick so richtig beschissen. Ich glaube, ich darf sowas nicht sagen. Ach, keine Panik, das Wort verstehe ich auch. Können wir mal eine kurze Pause machen? Ich muss erst mal hier bezahlen. Herr, bist du noch da? Was für eine Frage, ich bin immer da. Oh ja, wir haben gerade angefangen, über mich zu reden. Ich habe da, weißt du, mit meiner Arbeitsstelle und so. Denkt ihr, dass man mit Gott so reden kann? Ich wollte jetzt noch etwas wegen der Frauenquote sagen. Ich rede immer vom Freund. Und vielleicht sind einige Schwestern unter uns, die denken, ja, gibt es da nicht auch für mich eine Freundin? Ja, ich meine, wir haben natürlich von Gott eine männliche Vorstellung mit einem Uralten, der einen langen weißen Bart und so hat, so wie es Daniel gesehen hat. Aber Gott hat auch eine weibliche Seite. Habt ihr das gewusst? Natürlich. Auf der ersten Seite steht geschrieben, und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild und schuf ihn als Mann und Frau. Klingt vielleicht komisch, aber Gott kann für dich auch Freundin sein. Und ob du schweigst oder viel redest, Gott kann sich als dein Freund jedem anpassen. In seinem Redefluss, in seinem Redestil. Wir feiern heute Abend mal miteinander und da steht natürlich die Frage, was hat Abendmahl mit Freundschaft zu tun? Ich denke, sehr viel. Wir feiern miteinander unsere Freundschaft. Die Freundschaft zwischen Gott und dir oder mir. Wir feiern miteinander das, wodurch diese Freundschaft überhaupt möglich wurde. Nämlich das Opfer, das Jesus gebracht hat. Und wir feiern miteinander den Tag, auf den wir alle warten, an dem Jesus dir entgegenkommt, seine Arme ausbreitet und zu dir sagt, mein Freund, ich habe lange auf diesen Augenblick gewartet. Freundschaft für immer. Es liegt an uns. Du legst fest für dich selbst, wie nah du Gott ranlässt. Und du legst fest, wie häufig du mit ihm zusammen sein willst. Manches Mal, wenn wir über unsere eigene Schuld, über unsere Schuldhaftigkeit nachdenken und wenn wir über die Vollkommenheit Gottes nachdenken, dann traut man sich nicht in die Nähe Gottes, weil man sich sagt, also ich fühle mich nicht wohl, als so sündiger Mensch diesem Gott entgegenzutreten. Aber ihr Lieben, das ist das Wunderbare an Freundschaft. Ich kann ehrlich sein. Und ich kann ja sagen zu meinen Schwächen, zu meinen Fehlern, aber auch zu meinen Stärken. Und ich kann mit diesem Gott als Freund verkehren. Es war eine Zeit in der Osterzeit vor vielen Jahren, da sagte Jesus zu seinen Freunden, ich habe mich sehr danach gesehnt, mit euch das Abendmahl zu haben. Und bevor sie das Abendmahl miteinander nahmen, und Jesus wusste, dass alle Dinge in seine Hand gelegt waren, dann nahm er einen Schurz, umgürtete sich damit, nahm eine Schüssel, füllte Wasser hinein und begann seinen Jüngern die Füße zu waschen. Und er kam auch zu Simon Petrus. Und Simon Petrus sagte zu ihm, Herr, solltest du wirklich meine Füße waschen wollen? Das kommt gar nicht in Frage. Und Jesus sagt zu ihm, Petrus, wenn ich nicht deine Füße wasche, dann gehören wir beide nicht zusammen. Oh, sagt Petrus, wenn das so ist, dann wasche mir doch bitte gleich noch den Kopf und die Hände. Und Jesus sagt zu ihm, nein, das ist nicht nötig. Wer gewaschen ist, dem müssen nur noch die Füße gewaschen werden. Denn ihr seid alle rein, aber nicht alle. Denn Jesus wusste, dass der Verräter unter ihnen war. Und nachdem er ihnen allen die Füße gewaschen hatte, sagte er, ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit ihr untereinander so tut, wie ich euch getan habe. Und nach diesem Beispiel und diesem Gebot wollen wir auch jetzt miteinander, alle, die das möchten, alle, die sich darauf vorbereitet haben, sind wir eingeladen, einander die Füße zu waschen. Männer für sich, Frauen für sich. Und wir machen das hier in Barmbek immer in zwei Gruppen. Und ich würde bitten, dass die Gruppe, die allen, bei denen ich nicht die Möglichkeit hatte, es persönlich auszudrücken, Gottes Segen. Ich möchte die Worte lesen zur Einsetzung des Abendmahls. Der Herr Jesus, in der Nacht, als er verraten wurde, nahm er das Brot, dankte und brach es und sprach: Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Das tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Das tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr von diesem Brot esst und aus dem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Wer nun in unwürdiger Weise von dem Brot isst oder aus dem Kelch des Herrn trinkt, der wird schuldig sein am Leib und Blut des Herrn. Der Mensch aber prüfe sich selbst, und so esse er von diesem Brot und trinke aus diesem Kelch.